So, ich möchte Sie wieder herzlich begrüßen zu unserer Vorlesung zur Einführung in theoretische Philosophie. Ich werde heute noch bei Kant bleiben und dann aber schon zu Hegel überleiten. Ich habe ja Ihnen das letzte Mal empfohlen, für die, die das vorwegnehmend anstreben wollen, einen kleinen Blick zu machen in die Einleitung zur Phänomenologie des Geistes von Hegel. Und ich werde dann, aber wahrscheinlich das in der nächsten Vorlesung erst dann in besonderer Weise eingehen auf die ersten beiden größeren Abschnitte der Phänomenologie des Geistes, nämlich einerseits also auf den Abschnitt A über das Bewusstsein und dann vor allem über die sinnliche Gewissheit und zum Zweiten im Kapitel B, im nächstfolgenden enthalten, das ist das Kapitel über das Selbstbewusstsein und dort einen besonderen Punkt behandeln, nämlich die Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins, Beistrich bei Hegel, und dann kommt Herrschaft und Knechtschaft. Ja, also das, da werde ich dann erst das letzte Mal wahrscheinlich dazukommen, aber ich bleibe heute noch zunächst bei Kant. Ich habe Ihnen ja angekündigt, dass ich Ihnen die Begriffe Anschauung und den Begriff der Anschauung und den Begriff des Begriffs erkannt noch ein wenig nahe bringen möchte. Ich komme also zu sprechen zunächst auf den Begriff der sinnlichen Anschauung bei Kant. Und damit beginnt ja auch eigentlich im Anschluss an die Vorrede in der Kritik der reinen Vernunft bei Kant und an die Einleitung, damit beginnt es eigentlich inhaltlich wirklich. Das ist das Kapitel über die transzendentale Ästhetik innerhalb der transzendentalen Elementarlehre. Ja, worum geht es hier gleich bei Kant, wenn er hier einsteigt nach dem Einleitungskapitel? Es geht um den Begriff der sinnlichen Anschauung. Sie erinnern sich, sinnliche Anschauungen ohne Begriffe sind blind und Begriffe ohne Inhalt, man könnte sagen, ohne sinnlich anschaulichen Inhalt sind leer. Daher geht es Kant darum, erinnern sich, Anschauung und Begriff miteinander zu verknüpfen. Und jetzt, was versteht Kant unter sinnlicher Anschauung? Und zunächst unterscheidet Kant prinzipiell zwei Arten der sinnlichen Anschauung, nämlich der räumlichen und der zeitlichen Anschauung. Raum und Zeit kommen hier ins Spiel. Der Raum ist uns zugänglich, nach Kant, durch den äußeren Sinn. Oder der Raum steht überhaupt bei Kant für den äußeren Sinn. Da geht es um die Welt der Objekte, auf die wir mit der sinnlichen Anschauung, der räumlich-sinnlichen Anschauung zugreifen können. Und das ist der äußere Sinn, sagt Kant, der nach außen gerichtete Sinn, allgemeinster Art. Es gibt keine Anschauung, würde daraus folgen, die unräumlich ist. Etwas Unräumliches wird uns schon schwerfallen, sinnlich anschauen zu können. Das zweite ist die zeitliche Anschauung bei Kant. Zeit steht bei Kant für den inneren Sinn, für die Welt der Ereignisse, die wir, wenn wir in uns selber blicken, nach zeitlichen Gesichtspunkten anschauen können und müssen. Nun, die Theorie der räumlichen und zeitlichen Anschauung wird bei Kant eben im ersten Teil, ich sagte es schon, seiner Kritik der reinen Vernunft, gleich im Anschluss an das Einleitungskapitel im Kapitel über die transzendentale Ästhetik abgehandelt. Und da möchte ich Ihnen gleich einen Zitatausschnitt daraus vorführen. Und zwar ist es die Textstelle B33, also nach der B-Ausgabe bzw. A19. So. Ja, also B33 beziehungsweise A19. Beginnt Kant, also das ist der Transzendental-Elementarlehre, erster Teil, die transzendentale Ästhetik, der Paragraph 1. Und da sagt Kant Folgendes: Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erkenntnis auf die Gegenstände beziehen mag, so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung. Also die unmittelbare Zuwendung auf Gegenstände ist anschaulich. Diese, sagt er weiter, findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird. Also bei der Erkenntnis ist die Ausgangssituation die, es muss uns etwas Erkennbares gegeben sein. Ja? Und dieses Erkennbare ist uns zunächst unmittelbar gegeben. Diese Unmittelbarkeit bedeutet Anschaulichkeit. Entweder räumlich oder zeitlich. Wir werden das dann gleich noch hören. Ja, also angeschaut kann nur etwas werden, was gegeben ist. Und daher sagt er auch Kant, diese also Anschauung findet nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird. Dies aber ist wiederum uns Menschen wenigstens nur dadurch möglich, dass er, nämlich der Gegenstand, das Gemüt auf gewisse Weise affiziere. Also es muss uns etwas, wir müssen einen Eindruck haben, unser Gemüt muss angesprochen werden, ja, damit uns ein Gegenstand gegeben sein kann. Für uns etwas Gegebenes ist. Und er sagt, die Fähigkeit, Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, also die affiziert heißt, von Gegenständen beeinflusst zu werden, ja, von Gegenständen Impulse zu erhalten, ganz allgemein. Ja. Also die Fähigkeit, Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Also Sinnlichkeit heißt die Art, wie wir von bezeichnet die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden. Also wie wir von Gegenständen Impulse aufnehmen. Wenn wir keinen Impuls von irgendetwas, von irgendeinem Gegenstand aufnehmen, dann ist der Gegenstand nicht für uns. Dann ist gar nichts gegeben. Also es muss etwas gegeben sein. Und wenn das Gegebene ein Gegenstand ist, dann nehmen wir von Impulse auf. Und das, was wir zunächst unmittelbar aufnehmen, das ist das Sinnliche. Die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittels der Sinnlichkeit, sagt Kant weiter, vermittels der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben. Und sie allein liefert uns Anschauungen. Also die Sinnlichkeit liefert uns Anschauungen. Das wird der Verstand gegenübergestellt, der sinnlichen Anschauung. Durch den Verstand aber werden sie gedacht, ja, und von ihm entspringen Begriffe. Also uns begegnen Gegenstände, die wir zunächst einmal sinnlich, anschaulich erfassen, aber da haben wir noch nicht begriffen, was da eigentlich auf uns zukommt. Begreifen, was da auf uns zukommt, können wir nur dann, wenn wir das, was auf uns zukommt, gedanklich, kognitiv, begrifflich nach Kant einordnen können. Ja? Dann sagt er weiter, alles Denken aber muss sich, sei es geradezu direkt oder in Umschweife, vermittels gewisser Merkmale zuletzt auf Anschauungen mithin bei uns auf Sinnlichkeit beziehen. weil uns auf keine andere Weise ein Gegenstand gegeben werden kann. Also da widerspricht oder scheint Kant also Descartes zu widersprechen, nämlich indem er sagen würde, durch das reine Denken allein ist uns noch kein Gegenstand gegeben. Ne? Das geht nicht. Zuerst müssen wir einen Impuls empfangen, einen sinnlichen, und den können wir dann kognitiv verarbeiten, mit Begriffen einordnen in unser Denkschema. Dann sind wir erkenntnisfähig. Möglicherweise würde Descartes darauf antworten, lieber Kant, du beschuldigst mich zu Unrecht. Ich habe ja nur gesagt, wir müssen einmal die Position des reinen Denkens erreichen, als die Position, von der wir ausgehen müssen, dass im Weiteren kein Platz dabei wäre für sinnliche Anschauungen, habe ich nicht behauptet. Aber zuerst kann ich nur was sinnlich anschauen von der Position des Denkens aus, damit ich erkenntnismäßig davon was haben kann. Ja? Also das wäre ein möglicher Konflikt zwischen Descartes und Kant. Worauf es Kant ankommt, ist eben Anschauung und Begriff miteinander zu verknüpfen. Ja? Und für das steht bei Kant auch immer wieder der Begriff der Synthesis. Das ist eine Verknüpfungsleistung, eine Synthetisierungsleistung, die wir vollziehen müssen, um erkenntnisfähig sein zu können. Ja, bitte, Sie wollten etwas sagen? Das ist eine optische Täuschung, aber doch der Hand hat sich gehoben. Sehen Sie, ich habe nicht kartesisch gedacht, ich habe mich täuschen lassen. Gut. Ja, also die räumliche Anschauung ist nach Kant, das sagt er dann noch einmal betont, eine reine Anschauung, also die allgemeinste Anschauung, die wir von etwas überhaupt haben können. Das heißt, die räumliche Anschauung ist eine Anschauung von Dingen, die mit keiner bestimmten Eigenschaft zu identifizieren wäre. Also da geht es nicht um heiß, kalt, nass, trocken oder sowas, sondern die räumliche Anschauung ist eine reine Anschauung. Da geht es nur darum, dass wir etwas räumlich aufnehmen. Das heißt, die räumliche Anschauung ermöglicht uns den Zugriff zu der allgemeinsten Eigenschaft körperlicher Dinge, das ist eben ihre Ausgedehntheit, ne, überlegt Kant. Das heißt, die räumliche Anschauung hat deswegen mit keinen bestimmten Eigenschaften an einem Ding zu tun, weil sie darauf abstellt, die allgemeinste Eigenschaft aller körperlichen Dinge, nämlich ihre Ausgedehntheit, zu erfassen. Das heißt, weil aber die räumliche Anschauung als reine Anschauung nicht mit bestimmten Eigenschaften zu identifizieren ist, ist sie uns von vornherein, sagt Kant, als solche gegeben, nämlich a priori. Ja? Also die räumliche Anschauung, das Räumliche, könnte man auch sagen, wo die Vorstellung, die Raumvorstellung als allgemeinste Vorstellung von Dingen, sinnlich anschauliche Vorstellung von Dingen, ist uns a priori gegeben. Das heißt, es geht um die allgemeinste Vorstellung der äußerlich gegebenen Dinge und Objekte in ihrer Ausgedehntheit. Ich bringe Ihnen noch einmal ein Zitat aus den Textstellen B39 und B42 beziehungsweise A24 und A26 aus der Kritik der reinen Vernunft von Kant, noch im Kapitel über die transzendentale Ästhetik. Da sagt Kant, der Raum ist eine notwendige, also wenn er sagt notwendig, dann meint er das auch der Kant, also unverzichtbare, nicht hintergehbare. Ja? Der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zugrunde liegen. Also wenn wir etwas Gegenüberliegendes, Gegenständliches, ein Objekt erfassen wollen, dann müssen wir es durch Impulse, die von dem Objekt ausgehen, anknüpfend an diese Impulse tun. Und wenn wir aber diese Impulse aufnehmen wollen, die von einem äußerlich gegebenen Objekt ausgehen, dann ist die räumliche Vorstellung, die wir damit verknüpfen, nicht hintergehbar. Wir können uns nicht ein äußerliches Objekt, einen Gegenstand, unräumlich vorstellen. Sagt Kant, das können wir nicht. Also der Raum, sagt er daher, ich wiederhole noch einmal, ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, sagt Kant, dass kein Raum sei. Ob man sich gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden. Er wird also als die Bedingung der Raum, der Raum wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist so eine Vorstellung a priori. Also der Raum, die Raumvorstellung ist in dem Sinne, dass sie uns erst den Zugang zu gegebenen Objekten ermöglicht, aber gleichzeitig nicht von den Objekten abgeleitet werden kann. Wir können nicht von den Objekten, die uns gegeben sind, etwas ableiten, das wir dann erst einsetzen, um auf die Objekte zuzugreifen. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen bereits das, womit wir Objekte einfangen wollen, als nicht gegebene, haben. A priori. Räumliche, sinnlich anschauliche Vorstellungen. So argumentiert Kant. Ja, die zeitliche Anschauung. Ja, bitte. Bitte? Ja, Kant sagt, wir können durchaus den Raum denken, also der kein Ding enthält. Ja, das ist schon möglich. Ne? Hat er ja, sagt er, ne, dass er hier. Ne? Er sagt also, man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, dass kein Raum sei. Obwohl man sich gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden. Ja, das kann man schon denken. Ja. Die Frage ist wieder, ob man, wenn man etwas in dieser Weise denkt, sich das, was man so denkt, auch tatsächlich vorstellen kann. Ja. Das ist eine andere Frage. Ja, das war die räumliche Anschauung. Die zeitliche Anschauung ist, wie die räumliche Anschauung ebenfalls, darauf legt Kant Wert, eine reine Anschauung. Das heißt, eine allgemeine Anschauung, also das Allgemeinste vom Allgemeinen, was angeschaut werden kann und daher eben auch a priori gegeben. Das heißt, es geht hier um die Anschauung von Dingen schlechthin, namentlich bei der zeitlichen Anschauung geht es um das, meine Anschauung oder um die Anschauung dessen, was sich innerhalb der Welt und von der Dinge ereignet. Ja, man könnte sagen, die räumliche Anschauung richtet sich auf die Dinge als solche, die zeitliche Anschauung richtet sich auf Ereignisse. Ne? Wobei es auch wieder schwierig oder unmöglich eigentlich zu sein scheint, Ereignisse ohne Dinge zu denken. Ne? Ereignisse, wo Dinge, also sinnlich, räumlich Fassbares, keine Rolle spielt. Schwierig. Ne? Daher ist ja auch Kant der Meinung, dass eben Raum und Zeit, die räumliche und zeitliche Anschauung sozusagen immer Hand in Hand gehen, zusammengehören. Ja, und das Allgemeinste eben, was sich sinnlich anschaubar ereignet, ist die zeitliche Veränderung. Also, da geht es, und damit besetzt Kant die sinnliche Anschauung der Zeit. Zum Unterschied vom Raum als äußerem Sinn angeschauter Objekte ist die Zeit für Kant ein Ereignis des inneren Sinnes. Also Raum, äußerer Sinn, Zeit, innerer Sinn. Ja, die Textstellen A31 und 33 beziehungsweise B47 und 49, auf die möchte ich jetzt kurz zurückgreifen. Und zwar sagt hier Kant Folgendes: Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, also auch wieder eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Ja? Also daraus folgt ja auch schon, nicht? Wenn der Raum eine notwendige Vorstellung ist, die allen Anschauungen zugrunde liegt, und die Zeit eine notwendige Anschauung ist, die allen Vorstellungen, die allen Anschauungen zugrunde liegt, dann heißt das, wenn beide in gleicher Weise notwendig sind, dann müssen sie immer sozusagen im Doppelpack auftauchen, ne? Wo es was anzuschauen gibt. Ja, also die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Man kann, sagt Kant, in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man etwas vergisst, nicht, oder etwas nur unmittelbar von etwas unmittelbar beeindruckt ist, geht schon. Aber, sagt Kant, die Zeit ist a priori gegeben. In ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Man könnte auch sagen, wenn Kant hier sagt, also man kann in Anschauung der Erscheinungen die Zeit nicht aufheben, ob man zwar wohl die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann, ja, das heißt auch wieder, man kann sozusagen ganz bestimmte Erscheinungen zeitlos denken. Ja. Also die Bankomatengeldausgabe ist zeitlos, könnte man sagen. Ne? Das eilig hat, ne? Dringend Geld braucht. Man überlegt hier nicht sozusagen nach zeitlichen Gesichtspunkten und sonstigen. Ne? Man kann, könnte man sagen, mit Kant davon abstrahieren, ja, dass etwas der zeitlichen Veränderung unterliegt, ne, und so weiter. Man kann davon absehen, man kann davon wegdenken, aber man kann nicht etwas anschauen, ohne dabei eine zeitliche Vorstellung zu entwickeln. Das geht nicht, sagt Kant. Ja, jetzt dann noch ein Stück weiter. Er sagt noch einmal zur Zeit: Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestünde. Das ist auch wichtig. Ja? Gibt es die Zeit an sich? Nein, sagt Kant. Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestünde oder den Dingen als objektive Bestimmung anhinge, mithin übrig bliebe, wenn man von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung derselben abstrahiert. Das ist nicht so. Die Zeit, sagt Kant, ist hingegen nichts anderes als die Form des inneren Sinnes, das heißt des Anschauens unserer selbst und unseres inneren Zustandes. Ja, also das, man könnte auch sagen, die Zeit ist immer gebunden an das Erkenntnissubjekt. Nicht? Wenn keine Zeit sinnlich anschaulich aufgefasst wird, ne, dann ist das Zeitproblem kein Thema. Nur kann man sich sehr selten der Thematisierung des Zeitlichen entziehen, wie wir wissen. Also noch einmal die allgemeinen Anschauungen, Raum und Zeit werden sinnlich vorgestellt. Zum Unterschied von den Begriffen, Begriffe werden unter Einsatz des Verstandes gedacht. Das heißt, es ergibt sich von vornherein bekannt ein Unterschied, eine Differenz zwischen Sinnlichkeit und Verstand, zwischen Anschauung und Denken, beziehungsweise Anschauung und Begriff, obwohl beide, wie wir gehört haben, schon stets aufeinander bezogen werden müssen. Ich komme jetzt also direkt zum Begriff des Denkens bei Kant. Was bedeutet Denken bei Kant? Kant sagt, das Denken ist die Handlung, ich sage in Klammer dazu, natürlich kognitive Handlung, das sagt Kant nicht. Kant sagt, das Denken ist die Handlung, eine gegebene Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen. Noch einmal, ja, das ist die Textstelle B, A 247, beziehungsweise B 304, ja, sagt Kant. Das Denken ist die Handlung. Also das heißt, was heißt bei Kant eine Handlung? Das heißt, ein Vorgang, wir müssen etwas tun dabei. Ja? Erkenntnis steckt auch dahinter, ist bei Kant nicht etwas, was auf uns zukommt, nicht? Was uns irgendwie zufällt, sondern wenn wir etwas erkennen wollen, müssen wir uns aktivieren. Ja? Erkennen ist etwas Aktives und dafür steht auch der Begriff der Handlung hier. Ja? Also eine, wenn Sie wollen, eine kognitive, geistige Handlung. Ja? Das Denken ist die Handlung, eine gegebene Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen. Ja? Das heißt, wenn wir zunächst einmal eine raumzeitliche, unmittelbare sinnliche Anschauung haben, ja, dann sind wir dabei noch nicht wirklich orientiert. Darum sagt ja auch Kant, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Ja? Wir tappen blindlings irgendwo hinein, wenn wir uns nur jetzt auf die raumzeitliche sinnliche Anschauung verlassen. Da ist ja Kant mit Descartes d'accord, da stimmen Sie überein. Und es muss daher, wenn ich jetzt einen Impuls von außen aufnehme in meinem Tun, einen sinnlich anschaulichen, raumzeitlich gegliederten Impuls aufnehme, dann muss ich, dann habe ich noch keinen Gegenstand vor mir. Um den Gegenstand zu diagnostizieren, brauche ich das Denken. Das heißt, ich muss meine sinnliche Anschauung, meine raumzeitliche Vorstellung, die zunächst sehr diffus noch ist, mit einem begrifflich geordneten Gedanken verbinden. Dann kann ich erst von einem Gegenstand, den ich vor mir habe, sprechen. Und um nun eine Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen, brauche ich den Verstand. Also das Beziehen der Anschauung auf einen Gegenstand ist eine der kernhaften Erkenntnisleistungen des Verstandes nach Kant. Und um diese Beziehung herstellen zu können, bezieht sich eben der Verstand auf Kategorien oder holt Kategorien sozusagen aus dem Raum des A priori, wo er sie vorfindet, hervor. Ja, so stellt sich das Kant vor, oder so argumentiert Kant. Da bringe ich Ihnen noch einmal ein Zitat, da bin ich jetzt schon ein Stück weiter, und ich sage Ihnen gleich, ja, das ist die Textstelle, was ich finde, ist hier markiert in meinem Kanttext. Ja, die Textstelle A 247 bis 48, beziehungsweise B 304, 305. Da sagt Kant, das Denken ist die Handlung, das habe ich bereits zitiert, diesen Satz, gegebene Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen. Und dann sagt er weiter, ist die Art dieser Anschauung auf keinerlei Weise gegeben, so ist der Gegenstand bloß transzendental. Und der Verstandesbegriff hat keinen anderen als transzendentalen Gebrauch, nämlich die Einheit des Denkens des Mannigfaltigen überhaupt. Und gleich darauf, eine reine Kategorie nun, in welcher von aller Bedingung der sinnlichen Anschauung als der einzigen, die uns möglich ist, abstrahiert wird, wird also kein Objekt bestimmt,
sondern nur das Denken eines Objektes überhaupt. Was heißt das? Bei den Kategorien geht es jetzt einmal darum, wenn ich die hervorhole, ja, um eine sinnliche Anschauung strukturiert zu ordnen, dann kann ich ja die Kategorie eben nicht aus der sinnlichen Anschauung beziehen, ich muss sie woanders hernehmen, aus meinem Denken selber. Ja. Das heißt, das Allgemeinste, was ich anstrebe beim Denken, ist Einheit in die Vielfalt des sinnlich Angeschauten zu bringen. Sinnlich anschauliche Impulse sind immer ungeordnet, gehäuft, chaotisch, und da geht es darum, eine Einheit hineinzubringen, ja? Also einen Zusammenhang herzustellen. Und eine Kategorie steht für die Herstellung eines solchen Zusammenhanges. Und die kriege ich nur, wenn ich imstande bin, so sage ich weiter und deute das, was Kant hier sagt, imstande bin, mein eigenes Denken zu denken. Ja? Ich muss mein eigenes Denken bedenken können, um zu Kategorien zu kommen. Ja? Die, weil ich sie nicht aus der Sinnenwelt beziehen kann und von sonst nirgendwo her, eben a priori mir gegeben sind. Die aber erst einheitsstiftend wirksam werden, wenn ich sie mit einer sinnlichen Anschauung verknüpfe. Ja? Also ich stehe einmal da, ich habe sozusagen einen ungeordneten sinnlichen Impuls, einen räumlich-zeitlichen Eindruck, der mich ein bisschen verwirrt. Ja? Und was mache ich jetzt? Ich muss denken. Ja? Ich muss sozusagen schauen, dass ich noch eine Kategorie finde mit meinem Verstand oder innerhalb meines Verstandes oder mit Hilfe meines Verstandes, die es mir ermöglicht, diese Verwirrung zu lösen, dieses chaotisch sinnlich aufgenommene zu ordnen. Ja? Ja, noch eine zweite. Ja, er sagt also, es wird hier dabei, wenn ich zu einer Kategorie greife, ich wiederhole es noch einmal, noch kein Objekt bestimmt, sondern nur das Denken eines Objektes überhaupt. Ja? Ich denke, wie denke ich ein Objekt? Ja? Im Allgemeinen. Da bin ich auf der Ebene der Kategorie, des reinen Denkens, nicht? Im Sinne von Descartes auch, könnte man sagen. Ja? Und dann sagt er hier weiter, die Kategorien gründen sich ihrem Ursprung nach nicht auf Sinnlichkeit. Ja? Wir können aus der Sinnenwelt keine Kategorien direkt beziehen. Wie die Anschauungsformen Raum und Zeit. Die Kategorien scheinen also eine über alle Gegenstände der Sinne erweiterte Anwendung zu gestatten. Allein sie sind ihrerseits wiederum nichts als Gedankenformen. Also Kategorien sind Gedankenformen. Sie sind nichts als Gedankenformen, die bloß das logische Vermögen enthalten, das mannigfaltige in der Anschauung Gegebene in ein Bewusstsein a priori zu vereinigen. Ja? Also das mannigfaltige der Anschauung in eine a priori gegebene Einheit zu verorten, könnte man auch sagen. Also zur Einheit zu bringen. Die Vielfalt der Phänomene einheitlich erfassen zu können. Mit Gedankenformen. Und das sind die Kategorien. Die Kategorien sind Gedankenformen. Bitte.
Ja, das ist a priori. Das ist schon wieder bei jedem Menschen individuell von den Genen auch abhängig.
Na, da argumentiert, zum Beispiel, also, was ist denn eine Kategorie, zum Beispiel Kausalität, ja, ist ein Begriff, ja, also dass es eine Relation zwischen Ursache und Wirkung gibt. Ja. Natürlich, da äußert sich jetzt Kant natürlich nicht, also die Frage war, ob es da individuelle Unterschiede gibt. Ja. Da sagt Kant, also von der Grundstruktur, ja, dieses Begriff, von der Grundform dieses Begriffes, der Kausalität zum Beispiel, die ist bei allen menschlichen Individuen gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Nur, innerhalb welcher konkreten Erfahrungszustände wir mit Kausalitätsvorgängen konfrontiert werden, das ist natürlich unterschiedlich. Aber die Grundform, dass eine Relation zwischen einer Ursache und einer Wirkung besteht, also das ist so allgemein, da gibt es sozusagen nichts also Spezifisches daran. Ne? Also diese Grundform steckt überall, wo es eine Kausalitätserfahrung gibt, drinnen. Natürlich, wir werden ja darauf zu sprechen kommen, kann man jetzt hergehen und sich die Frage stellen, reicht es aus, jetzt von einem a priori einfach zu sprechen, das ist uns einfach gegeben, oder lässt sich dieser Raum des a priori, den Kant postuliert, noch mit Kant oder über Kant hinaus durchleuchten? Sie werden sehen, das geht schon, nämlich zum Beispiel mit Piaget, der uns zeigt, dass eben die Bildung eines Verständnisses oder einer Verstandeskompetenz für das Verstehen kausaler Ereignisse Ergebnis eines frühest kindlichen Lernprozesses ist. Ja? Wir kennen das alle, nicht? Wo ein kleines Baby im Sesselchen sitzt, nicht? Und sein Schlüsselchen runterfallen lässt und die sorgende Bezugsperson zum 100. Mal das Schlüsselchen aufhebt und dieses genau, also dem kleinen Kind erstens einen Lachanreiz bietet, es fröhlich stimmt, weil es mehrere Dinge in einem kausalen Zusammenhang gebracht hat. Ne? Lass ich das Schlüsselchen fallen, ne? Also der Denkvorgang wäre in der Richtung, ne? Wenn ich das Schlüsselchen fallen lasse, folgt daraus, dass die sorgende Bezugsperson aufhebt. Ne? Also kann ich etwas bewirken mit der sorgenden Bezugsperson. Das ist lustig. Ne? Und das sind sozusagen so erste Erfahrungen, erste Lernprozesse, wo zwischen Ursache und Wirkung verknüpft wird. Jean Piaget hat eine sehr schöne Schrift darüber auch geschrieben, über die Entwicklung des Kausalbewusstseins beim Kinde, wo er ganz genau in diese Richtung Untersuchungen gemacht hat. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt versuche, den Raum des a priori bei Kant, und ich werde das in einer der späteren Vorlesungen tun, mit der kognitiven Entwicklungstheorie von Piaget zu durchleuchten, wird das sicherlich, das kann ich schon jetzt sagen, nicht vollständig gelingen. Das heißt, es bleibt immer noch sozusagen wahrscheinlich ein a priorischer Restbestand. Ja, das ist so ähnlich, wie man sagt, also alles, was ist, ist in Bewegung. Ja, hab darauf schon Bezug genommen. Bewegung ist absolut. Und da kann man nicht mehr zurück und kann die Frage stellen, wann hat die Bewegung denn angefangen? Das kann man nicht. Ja? Eine Zeit lang hat man das versucht, mit Hilfe der Urknalltheorie ein wenig zu argumentieren, die aber heute in Frage gestellt wird. Nicht? Wenn heute damit argumentiert wird, also dass in der Wissenschaft, in der Einschlägigen, dass dem Ausdehnungsprozess aus einem sehr verdichteten Zustand heraus, einem atmosphärischen des Universums, mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Verdichtungsprozess vorangegangen ist. Nicht? Und das kann man jetzt, also da findet man sozusagen nicht den Anfang in Wirklichkeit. Nicht? Und ähnlich ist es auch sozusagen also bei solchen Fragen des a priori. Nicht? Völlig ausloten werden wir wahrscheinlich Dinge nicht können, aber wir können ein bisschen sozusagen das a priorische strukturieren, vielleicht. Nicht? Das werden wir aber dann zu gegebener Zeit versuchen. Bitte. Jetzt waren zwei, ich glaube, sind die Dame hinten nur zuerst und dann Sie, bitte.
Wow. Ja.
Greifen. Ja. Das andere ist ja nur Sinnlichkeit und wir gar nicht die aprimorischen Kategorien referieren.
Ja, ja, naja, und das ist auch, und darum könnte man auch sagen, na gut, man kann doch jetzt auf der einen Seite mit Piaget kann doch nicht hinterlaufen, weil letztendlich, wenn Piaget analysiert, dass ein frühkindliches Individuum aus Interaktionen mit sorgenden Bezugspersonen heraus Lernprozesse entwickelt, die es ihm gestattet, Kategorien zu bilden, dann hat es zuerst einmal ja, und das gibt auch Piaget zu, etwas sinnlich angeschaut, nämlich das Gegenüber, ja, Liegende, der sorgende Bezugsperson. Und daher könnte man sagen, dann wäre es ja so, dass sozusagen aus der sinnlichen Anschauung heraus eine Kategorie, in dem Fall des Kausalen zum Beispiel, der Kausalität, entwickelt worden wäre. Das stimmt aber nicht ganz so. Denn um diese Kategorie auch lernend bilden zu können, ist eine eigenständige kognitive Leistung des frühkindlichen Individuums unverzichtbar. Ja? Also das, und damit sage ich ja, das ist sozusagen wieder, da finden wir wieder sozusagen einen nicht hintergehbaren Restbestand des kantischen A priori auch bei Piaget vor. Da werden wir dann sehen. Ja, bitte.
Also, um da jetzt gleich anzuschließen, das bedeutet, dass diese Kategorien, die hier gebildet werden, aber sehr subjektiv sind.
Wie?
Dass die sehr subjektiv sind, diese Kategorien, die hier gebildet werden.
Nein, die Kategorien sind nicht subjektiv, sondern die Kategorien, wenn bei Piaget bleibt, werden unter subjektiv gegebenen Bedingungen gebildet. Aber was rauskommt, ist etwas nicht hintergehbares Objektives. Ja? Das Erfassen des Objektiven von Raum-Zeit-Relationen verläuft aber über subjektiv gegliederte Lernprozesse von Subjekten, ne, die lernen. Ja, da sehen wir, also ich muss da wieder weitergehen, aber auch auf der frühkindlichen Entwicklung hat er lang noch nicht sozusagen, also das kleine Kind, also die Objektivität von Kausalität erfasst. Nicht? Weil das, was es zunächst daraus lernt, ist, also bei dem Schlüsselchenbeispiel, ich bin der Herr der Welt. Nicht? Von mir geht alles aus. Nicht? Ich bin sozusagen die Grundursache von allem. Nicht? Freud wird für diese Situation den Begriff des frühkindlichen Narzissmus eingesetzt haben. Ne?
Vielleicht habe ich das nicht verstanden, aber das nächste Kind lernt zum Beispiel, dass es nicht der Herr der Welt ist, ne? Weil der Schlüssel ihm unterfällt.
Ja, ja. Also, natürlich, das relativiert sich ja dann wieder. Ja. Ne? Genau, diese Erfahrung muss jeder machen. Ne?
Ich sage nur, die Objektivität sehe ich dann nicht.
Ja. Na gut, ich gehe jetzt also einen Schritt weiter. Ich wollte eigentlich heute noch zu Hegel kommen, aber schauen wir mal. Also, jetzt, also Kategorien und Begriffe haben bei Kant grundsätzlich immer eine gegenständliche Ausrichtung. Ja? Also, nämlich, das, oder man könnte auch sagen, der Sinn von Kategorien und Begriffen besteht darin, etwas Gegenständliches kognitiv erfassen zu können. Ja? Mit der Funktion, sinnliche Eindrücke gedanklich zu ordnen. Ja? Einheit in die Vielfalt zu bringen, wie das Kant gesagt hat. Und für diese gegenständliche, im Grunde nicht hintergehbare raumzeitliche Ausrichtung als allgemeinste Form des Objektbezuges, des Gegenstandsbezugs überhaupt, steht bei Kant nun ein Begriff, den Sie sicherlich in Ihren Schulbüchern erinnerlich ist, mit dem man in der Regel auch verbindet, bezüglich der theoretischen Philosophie, nämlich der Begriff des Ding an sich. Ding an sich. Ja. Der Begriff des Ding an sich ist der Begriff eben eines Dinges als reiner Verstandesbegriff. Ich denke sozusagen den Gedanken eines Dinges, steht hier dahinter. Ja? Das heißt, ich denke den Begriff eines Dinges als solches. Das ist der reine Gedanke des Dingbegriffes, wenn Sie so wollen. Der Begriff des Ding an sich bei Kant bedeutet, dass allem, was überhaupt gedacht werden kann, der Gedanke des Seins des Gedachten, würde ich sagen, als allgemeines Ding zugrunde liegen muss. Ja? Das heißt, das Ding an sich zu denken, bedeutet, den Gedanken des Dingseins zu denken. Ja? Und das ist für Kant das Allgemeinste, Allgemeine dessen, was ist und was als solches auch gedacht werden kann. Ding an sich. Ja, ist das klar? Also wenn ich jetzt daran denke, dass ich ohne Ding-Bezug nichts denken kann, dann denke ich, das Ding an sich. Ich muss kein bestimmtes Ding denken. Ja? Ich muss nicht am Tisch denken, ich muss nicht am Fenster denken, ich muss keinen Lichtschalter denken, damit ich jetzt realisieren kann, dass ich ohne Ding, ich gegenständigen Bezug, nichts denken kann, sondern ich denke das, was das Ding als solches ist. Ja? Ein Ding im Allgemeinen, ohne konkrete Bestimmung. Ja? Und ich denke den Gedanken des Dinges, heißt das. Und das ist das Ding an sich. Etwas, was uns eine Erkenntnis geben soll, muss einen Ding-Charakter haben. Ja? Das ist das Allgemeinste, was wir feststellen können. Es muss uns etwas gegeben sein, damit wir zu einer Erkenntnis kommen können, könnte man auch dazu sagen. Ja, ich glaube, ich werde heute zu Hegel nicht mehr kommen können, aber ich möchte abschließend noch Ihnen die Scharnierstelle sozusagen erörtern zwischen der theoretischen Philosophie und der praktischen Philosophie bei Kant. Und das hat mit dem Kausalitätsthema zu tun. In der praktischen Philosophie, sprich in der Moralphilosophie, muss man ja davon ausgehen können, dass etwas, was ich gegenüber anderen verursache, etwas bewirkt. Ja, das hätte ja Moral kaum einen Sinn, wenn man diesen Gedanken hier nicht damit verknüpfen könnte. Es geht darum, ein gewisses Kausalitätsverständnis auch für die Moral zu entwickeln. Und im Mittelpunkt steht dabei der Begriff der Freiheit bzw. des freien Willens. Und der wird gegen Ende der Kritik der reinen Vernunft noch abgehandelt, bevor dann Kant im nächsten Schritt, dazu werde ich in dieser Vorlesung nicht mehr kommen, seine praktische Philosophie, das heißt seine Metaphysik der Sitten, seine Kritik der praktischen Vernunft abhandelt. Ja, wie schaut diese Scharnierstelle aus? Die Scharnierstelle findet sich in der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft. Was ist eine Antinomie? Eine Antinomie ist ein Widerspruch, beziehungsweise ein scheinbarer Widerspruch. Es stellen sich zwei einander ausschließende Aussagen gegenüber. Ja, das ist der Gedanke der Antinomie. Und in der Kritik der reinen Vernunft, im großen Kapitel über die sogenannte transzendentale Dialektik, kommt eine Antinomie vor, nämlich die dritte, mit den anderen erspare ich Ihnen. Diese ist relevant für das Freiheitsproblem und es ist auch deswegen wichtig, weil wenn wir an den Menschenbegriff bei Kant rankommen wollen, das mache ich eher dann immer in meinen Vorlesungen zur praktischen Philosophie, dann können wir über den Freiheitsbegriff und das Freiheitsproblem sozusagen nicht hinweg. Das ist daher auch die Scharnierstelle, die sich noch in der Kritik der reinen Vernunft findet, in der dritten Antinomie. Nämlich, worin besteht der Widerspruch? Nun, ich werde Ihnen das kurz erörtern. Kant steht ja vor dem Hintergrund oder entwickelt er seine Gedanken vor dem Hintergrund der neuzeitlichen Wissenschaft, namentlich der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Ja? Und eine der Kernaussagen der neuzeitlichen Naturwissenschaften ist, dass unsere Welt in sich geschlossen, kausal geordnet ist. Ja? Dass unsere Welt einer in sich geschlossenen kausalen Ordnung unterliegt. Und daher muss man eben schauen, ne, dass man muss sozusagen analysieren, wenn ein Problem auftaucht und versuchen, solche Kausalstrukturen ausfindig zu machen. Dann hat man Gesetzmäßigkeiten in der Hand, die man zum Begreifen von Phänomenen und Ereignissen einsetzen kann. Ne? Das ist der Tenor der neuzeitlichen Wissenschaft. Also der Kerngedanke ist, unsere Welt, in der wir eingebunden sind, uns eingeschlossen, und da taucht jetzt das Problem auf, ist in sich geschlossen, kausal geordnet. Was heißt das? Das heißt, auf der anderen Seite, dass es keine Freiheit geben kann. Ne? Der freie Wille ist damit nicht möglich. Ne? Wenn alles notwendigerweise durchgehend kausal geordnet ist, das auch unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit dieser Ordnung, dann ist Freiheit nicht möglich. Das ist sozusagen die erste Behauptung, die Kant aufstellt, im Sinne dieser Antinomie. Und dem stellt er jetzt gegenüber die entgegengesetzte Behauptung. Der freie Wille und Freiheit ist möglich. Wenn das aber so ist, dann kann der Gedanke, folgt daraus, der Gedanke der kausalen in sich Geschlossenheit unserer Welt, wie uns das die neuzeitliche Wissenschaft nahelegt, nicht aufrechterhalten werden. Dann wird das Modell sozusagen der in sich kausalen Geschlossenheit der Welt, wie sie uns die neuzeitliche Wissenschaft, namentlich die Naturwissenschaft, nahelegt, dieses Modell wird ernsthaft beschädigt und durchlöchert. Ja? Dadurch, allein dadurch, dass es möglich ist, eben von sich selbst auszugehen, etwas zu tun, und das ist ja für Freiheit erforderlich. Nicht? Ich darf an dieser Stelle einblenden, was Aristoteles zum freien Willen gesagt hat. Nicht? Aristoteles hat in seiner Ethik, in der Nikomachischen Ethik, im dritten Buch, die Frage gestellt, also was ist der freie Wille? Wann sind wir unfrei, hat er zunächst einmal gefragt. Unfrei sind wir dann, meinte Aristoteles, wenn wir unter äußerem Zwang stehen. Auf alle Fälle. Auch wenn wir unwissend sind, aber vor allem, wenn wir unter äußerem Zwang stehen. Ja? Und diesen Gedanken nimmt nun Kant auf und sagt, okay, ja, also wenn unsere Welt notwendigerweise in sich geschlossen kausal geordnet ist, dann stehen wir stets unter äußerem Zwang. Ja? Wir können uns nicht frei entscheiden. Und dann versucht Aristoteles aber die positive Formulierung auch des Freiheitsbegriffes, seines Verständnisses vom freien Willen zu geben. Und da sagt Aristoteles, von Freiwilligkeit kann dann gesprochen werden, wenn wir imstande sind, die Ursachen für unser Handeln in uns selber zu finden. Ja? Die Ursachen für unser Handeln in uns selber zu finden. Und da blitzt es bei Kant. Da denkt er sich, Moment einmal. Ich kann die Ursache für das, was ich tue, in mir selber finden. Ist dadurch das System von Ursache und Wirkung in Frage gestellt? Nein, weil ich bewirke ja etwas, wenn ich etwas verursache. Ja? Also widerspricht der Kausalitätsgedanke nicht dem Gedanken der Freiheit und des freien Willens. Und genau das ist auch letztendlich die Lösung der dritten Antinomie bei Kant. Ich werde Ihnen das gleich vorführen, wie Kant hier argumentiert. Und zwar ist das die Textstelle A 534 und B 562. Er sagt, man kann sich nur zweierlei Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken. Also ausgehend und Kant von dem, was geschieht. Ja? denken. Zwei Arten von Kausalität. Entweder nach der Natur oder aus Freiheit. Ja? Die erste, die Naturkausalität, ist die Verknüpfung eines Zustandes mit dem Vorigen. Kausalität, Verknüpfung eines Zustandes mit dem Vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Und dann nun die Kausalität der Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht, ist der vorige Zustand, wenn er jederzeit gewesen wäre, auch keine Wirkung, die allererst in der Zeit entspringt, hervorgebracht hätte. Ich blocke jetzt ab. Jedenfalls ist die erste Form der Kausalität, die Naturkausalität, wiederhole ich es noch einmal, ist die Verknüpfung eines Zustandes mit einem vorigen in der Sinnenwelt. Dagegen verstehe ich unter Freiheit, sagt Kant, im kosmologischen Verstande das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, ja, deren Kausalität also nicht nach dem Naturgesetze wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie der Zeit nach bestimmte, sondern die selbst verursacht ist, ja, sage ich. Die Freiheit ist in dieser Bedeutung eine transzendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann. Ja, also Kant unterscheidet zwischen Naturkausalität und Kausalität aus Freiheit. Im Falle, da könnte man auch sagen, der Naturkausalität liegen die Ursachen für das, was mit uns geschieht, außer uns. Und im Sinne der Kausalität aus Freiheit liegen die Ursachen für das, was mit uns geschieht, in uns. Ja? Und das ist auch wichtig dann für das spätere Verständnis der Grundgedanken der Kritik der praktischen Vernunft bei Kant. Kant stets darauf verweist, dass es nicht geht, wenn wir uns moralisch verhalten wollen, können wir uns nicht auf Außenursachen berufen. Ja? Also, ja, was weiß ich, der Herr Meyer hat gesagt, nicht, also, und ich habe einem Text entnommen, was richtig zu tun ist und wie ich moralisch zu handeln habe, wie ich mich zu entscheiden habe, darauf kann ich mich nicht ausreden. Ja? Ich muss sozusagen die Gründe aus mir selber herausführen können. Und da gibt ja Kant in der Kritik der praktischen Vernunft uns auch eine Orientierungsregel, nicht? Zum Beispiel im Sinne der Maxime, handle immer so, dass du weder dich in deiner eigenen Person noch jemand anderen zum bloßen Mittel deiner Zwecke gebraucht hast. Ne? Zum bloßen Mittel deiner Zwecke gebraucht hast. Ne? Dort noch verständlicher wird das andere. Ich meine, also Sie brauchen sich das jetzt nicht für diese Vorlesung merken, nur damit Sie sehen, also wie Kant hier vorgeht. Und das gelingt aber nur nach diesen Maximen des kategorischen Imperativs als Entscheidungsinstanz, kann ich mich nur richten, wenn ich in mich selber blicke und die Gründe für mein Handeln aus mir selber herausführe. Sonst geht das nicht. Ne? Wir werden dann später, wenn ich auf Helmut Plessner zu sprechen komme, sehen, wie sich dieser Gedanke aus der Sicht der philosophischen Anthropologie vorstellen lässt, den hier Kant mit seiner dritten Autonomie und ihrer Lösung uns nahegebracht hat. Also wie es gelingt, was es bedeutet, das, was geschieht oder was mit einem selbst geschieht, selbst verursacht verantworten zu müssen. Also die Gründe für sein Handeln, wie es Aristoteles sagt, in sich selber zu finden. Gut, damit werde ich für heute mal meine Ausführungen abschließen und das nächste Mal mich dann.